Der Diskurs der Theologie. Von Gott reden in Kultur und Geschichte. Eine Tagung des Arbeitsbereiches Neutestamentliche Literatur und Exegese der Universität Freiburg und des Fachbereichs Katholische Theologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie Freiburg. Die Tagung fand am 10. Juli 2010 anlässlich des 75. Geburtstages von Professor Dr. Norbert Brox statt. Sie hören nun den Vortrag von Professor Ferdinand Prostmeier mit dem Titel »Der Logos im Paradies – Theophilos von Antiochia und der Diskurs über eine zutreffende theologische Sprache«.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Thema »Der Logos im Paradies – Theophilos von Antiochia und der Diskurs über eine zutreffende theologische Sprache«. Ich möchte diesen Vortrag in zwei Teilen vortragen. Zunächst eine Hinführung und dann wende ich mich direkt dem Theophilos zu in zwei größeren Abschnitten. Zunächst zu einer Hinführung und dem habe ich die Frage vorausgestellt, wer ist Gott wirklich? Wer das kleine Paulusbuch von Norbert Brox studiert, wird nicht nur daran erinnert, dass Paulus der Verfasser der ältesten christlichen Literatur ist, sondern auch der älteste Zeuge für das Ringen um die zutreffende christliche Rede von Gott. Paulus war von der Frage umgetrieben, wer ist Gott wirklich? Indem er als Antwort darauf Jesus Christus als den präexistenten, gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes predigte, sah sich christliche Theologie einer doppelten Front gegenüber. Juden empfanden sie als ein unerträgliches und jede Form der Gemeinschaft torpedierendes Ärgernis, und aus Sicht gebildeter Heiden war diese Theologie nicht nur irrig, sondern eine Torheit. Das Lexem Moria findet sich in der neutestamentlichen Literatur nur im 1. Korintherbrief. Aus den 4 Belegen ergibt sich, dass Paulus die Moria, wie schon Platon und auch Philon, als den im negativsten Sinn vom rechten Maß der Einsicht getrennten Zustand versteht. Danke. Paulus verwendet den Begriff dazu, das theologische Erkenntnisvermögen zweier Menschheitsgruppen entsprechend ihrer Haltung gegenüber dem Evangelium zu unterscheiden. Vor dem Forum der Weisheit dieser Welt ist die christliche Gottesrede eine Torheit. Vor Gott gilt umgekehrt gerade diese Weisheit der Welt als Torheit. Die Weisheit der Welt, worunter die jüdische Schriftgelehrsamkeit ebenso fällt wie die Paideia der hellenistisch-römischen Kulturtradition, ist untauglich, um Gott zu erkennen. Hierfür bedarf es vielmehr der Zurüstung durch den Geist Gottes. Wer die christliche Gottesrede als Torheit hinstellt, macht seine eigene Moria und damit seinen Unglauben evident, wodurch er letztlich seine Rettung verspielt. Er ist ein Morotheos, ein Heide. Paulus zufolge ist also einerseits das Evangelium weder aus der kulturellen Tradition herzuleiten, noch mit deren hermeneutischen Instrumentarien sachgemäß zu erschließen. Andererseits wird im Echo auf die christliche Verkündigung neben der Eigenständigkeit der christlichen Botschaft zugleich evident, dass die Kultur der Ort für die Verkündigung der Botschaft ist. Denn in Kultur und Geschichte geschehen ja sowohl die Annahme des Evangeliums als auch dessen signifikante Ablehnung und Zurückweisung. Wenn nun aber Gott durch die Torheit der Verkündigung, wie Paulus in 1. Korinther 1,21b schreibt, alle gerettet hat, die glauben, dann ist die Weisheit der Welt der Weg, auf dem das Kerygma zur Rettung werden kann, weil das Evangelium nicht anders als in Kultur und Geschichte den Glauben hervorruft. Muss die Weisheit Gottes also auf dem Weg der Weisheit der Welt erkannt werden, dann bedarf es der intellektuellen Plausibilisierung des Evangeliums sowie der Überzeugung, dass diese Redeweise die theologische Wahrheit zutreffend zur Sprache bringt. Gegen Ende des 2. Jahrhunderts war das Ringen um eine zutreffende christliche Rede von Gott zu einem vielstimmigen Diskurs angewachsen. Norbert Brox hat diesen Stimmen unter verschiedenen Blickwinkeln Gehör verschafft, indem er frühchristliche Sprachregelungen analysiert hat, mit denen gebildete Christen versuchten, unter Wahrung des biblischen Monotheismus den Glauben an die Göttlichkeit Jesu Christi im Rahmen der kaiserzeitlichen Theosophie plausibel und überzeugend auszusagen. Bevor nun eine dieser Wortmeldungen aus dem 2. Jahrhundert besprochen wird, nämlich jene des Theophilus von Antiochia, scheinen mir zwei Anmerkungen für das Verständnis der theologischen Sprachgeschichte im Frühchristentum wichtig. Erstens, mit dem Erfolg der Heidenmission war das Christentum vor die Aufgabe gestellt, den Glauben unter den Konditionen der hellenistisch-römischen Tradition auszusagen. In den christlichen Anfängen bleiben Regelungen, die dem Spannungsverhältnis von Evangelium und Kultur geschuldet sind, noch auf dem Binnenraum der Gemeinden fokussiert. Man denke an die Götzenopferfleischfrage oder an die Empfehlungen für christliche Ehefrauen von Heiden, etwa in 1 Petrus 3,1-6. Paulus spricht zwar davon, dass die Christen vor allem wegen ihrer Theologie einer prinzipiellen Kritik ausgesetzt sind. Doch auch hierbei ist zuerst an Auseinandersetzungen innerhalb der Gemeinden zu denken. Weil aber die Konversion zum Christentum die persönliche kulturelle Verwurzelung nicht eliminiert, muss davon ausgegangen werden, dass gebildete Christen bald bestrebt waren, die Wahrheit ihres neuen Glaubens auch im Rahmen ihrer ererbten Tradition aufzuzeigen. In diesen innergemeindlichen theologischen Diskursen besah spätestens mit dem Johannesprolog die Bezeichnung Christi als Logos Gottes eine herausragende Rolle. Entsprechend musste die christliche Bedeutung dieses Epitheton in seiner Relation zu logostheoretischen Reflexionen innerhalb der kaiserzeitlichen Philosophie geklärt werden, wodurch selbstverständlich die Frage des Monotheismus im Blick war. Zweitens, ab Mitte des zweiten Jahrhunderts christliche Theologie direkt im akademischen Diskurs mit der hellenistisch-römischen Bildungswelt abgefragt wurde, musste sie die Wahrheit ihrer Aussagen, die in der Gemeinde durch die Schrift, die Paradosis und das Zeugnis als christliche Glaubenstradition patentiert war, vor der Weisheit der Welt, wie Paulus geschrieben hatte, und mit deren Mitteln erweisen. In einer Gesellschaft, die sich in Gestalt der zweiten Sophistik an einem Konzept der Klassik orientierte und sich elitär durch die literarische Tradition und rhetorische Meisterschaft sowie durch einen verfeinerten Lebensstil definierte, besaß auch im akademischen Diskursen neben der Stringenz der Argumentation die Form der Durchführung und Darbietung eminente Bedeutung. Daher konnten sich die frühchristlichen Apologeten, die in der Blütezeit der zweiten Sophistik schrieben, nicht mehr damit begnügen, einen bündigen Beweis für die Richtigkeit und Zulässigkeit der christlichen Gottesrede abzuliefern. Schon die Wichtigkeit des Themas erforderte es, entsprechend dem Zeitgeist durch literarische und rhetorische Brillanz von der Wahrheit der Aussagen zu überzeugen und die Hörer und Leser für das Evangelium zu gewinnen oder zum Bleiben zu bewegen. Und damit komme ich zu Theophilus von Antiochia und dem Logos im Paradies. Ein Beispiel dafür, wie ein gebildeter Christ versucht, die Wahrheit des Evangeliums in einer Diskurskultur darzulegen, die unter dem Eindruck der zweiten Sophistik floriert, findet sich in den drei Büchern des Theophilus von Antiochia, die er um 180 an Autolykos, einem gebildeten Heiden, schreibt. Von den facettenreichen, dissonanten frühchristlichen Versuchen einer gleichzeitig exegetisch wie philosophisch plausiblen und auch literarisch überzeugenden Gottesrede hebt sich diese Trilogie in dreifacher Hinsicht ab. Erstens, Theophilus entwirft eine christliche Theologie, ohne Jesus Christus expressis verbis zu erwähnen. Er knüpft die christliche Lehre über Gott, Menschen und Welt an die biblische Urgeschichte an. In ihr findet er nicht nur alle inhaltlichen Haftpunkte, sowie die Begründung für die Zuverlässigkeit der christlichen Lehre, sondern in der biblischen Sprache findet er auch die Maßgabe für eine zutreffende christliche Rede von Gott. Selbstverständlich kommen in den drei Büchern christliche Traditionen zum Tragen, wie schon Adolf Harnack damals noch ohne von gezeigt hat. Diese erlangen aber nirgends jene argumentative Funktion, die Theophilus der biblischen Urgeschichte einräumt. Das gilt auch für die Stellen, an denen er Johannes 1,1 zitiert und wo er summarisch auf die Evangelien verweist. Wenn er christliche Traditionen aufruft, dienen sie zur Illustration und Bekräftigung dessen, was Gott in seiner Schöpfung festgelegt hat, in der Genesis geschrieben steht und durch Propheten für das Christentum avisiert wurde. Dass alle Offenbarung immer schon auf das Christentum geeicht war, hat seinen Grund darin, dass die Verfasser der Schrift und der christlichen Literatur, zum Beispiel Mose, die Propheten und Johannes, von demselben Geist Gottes erfüllt waren. Theophilus ruft hierdurch eine Argumentationsstrategie auf, die sich von der Stephanusrede über die Petrusrede beim Apostelkonzil, sodann 1 Petrus 1,23 bis 25, dem wohl schönsten Text im ersten Petrusbrief, und selbstverständlich dem Barnabasbrief sowie frühchristlichen Apologeten wie Theophilus bis hin zu den Kirchenvätern verfolgen ließe. Zweitens, Theophilus entfaltet seine Theologie gegenüber dem Heiden Autolykos, den er als Pepaidomenos, als Gebildeten, profiliert. Autolykos repräsentiert die kaiserzeitliche Bildungskultur und ein geistiges, soziales Milieu, in dem Interesse am Christentum und Skepsis gegenüber seinen Lehren keine Gegensätze sein müssen, vielmehr dicht nebeneinander liegen. Das Adressatenprofil ist aber genauso vielleicht noch mehr dazu geeignet, dass sich gebildete Christen in ihrem Zustand vor ihrer Konversion wiedererkennen. Drittens, die Welt der zweiten Sophistik ist Theophilus ebenso vertraut wie denjenigen, die sich mit seiner Gestalt des Autolykos zumindest im Rückblick auf die eigene Vergangenheit identifizieren können. Die vielen Zitate aus der paganen Tradition und die noch größere Anzahl der Anspielungen auf pagane Literatur und Diskurse konstruieren einen idealen Erinnerungsraum. Daher sind die Darlegungen darauf angelegt, Eindruck zu machen und die Überzeugung zu festigen, dass in der christlichen Theologie die von Heiden wie von Christen erstrebte Aletheia, die Wahrheit also, zur Sprache gelangt. Ende des zweiten Jahrhunderts war es hierfür unverzichtbar aufzuzeigen, dass christliche Theologie sowohl mit logos-theoretischen Reflexionen der kaiserzeitlichen Philosophie verbunden werden kann, als auch davon zu überzeugen, dass die in biblischer Tradition verankerte Rede vom Logos Gottes alle paganen Stimmen hinsichtlich der Wahrheit übertrifft. Es geht Theophilus also auch darum, die Sprachgestalt der Schrift, speziell die Bilder und Metaphern der Urgeschichte, nicht nur als zulässige, sondern als die im eigentlichen Sinn einzig zutreffende theologische Sprache zu erweisen und zugleich durch geeignete Stilmittel vorzuführen, dass die pagane Tradition exakt an die christliche Tradition und ihre biblische Fundierung anschlussfähig ist. Zur Erklärung verweist Theophilus auf die zeitliche Priorität der Schrift vor der gesamten und von ihr deszendenten paganen Literatur. In Anwendung des antiken Altersbeweises sieht Theophilus in der Anciennität der biblischen Überlieferung dann nicht nur deren unüberbietbaren Wert zur Auffindung der theologischen Wahrheit verbirgt, sondern er erkennt ihr zugleich das vorzügliche sprachliche Vorbild, um diese Wahrheit zur Sprache zu bringen. Diese Vorzüglichkeit untermauert er im dritten Buch mit der ersten christlichen Weltchronik. Vor diesem Hintergrund ist bei Theophilus die Verwendung des Begriffs Logos zu profilieren. Theophilus verwendet den Terminus in voller semantischer Breite. Dominant sind indes die Bedeutung Lehre und die philosophisch-theologischen Bedeutungen, nämlich zum einen als Gottes Geist und vernünftiges Prinzip und zum anderen als Gottes Wort oder Rede. Sowohl für das Bedeutungsspektrum des Begriffs Logos in der Trilogie als auch speziell hinsichtlich seiner theologischen Verwendung liegen einige Studien vor, wovon die bekannteste die Dissertation von Arno Pomrich mit dem Titel des Apologeten Theophilus von Antiochia, Gottes- und Logoslehre aus dem Jahr 1904 ist. Im Unterschied zu diesen theologie- und dogmengeschichtlichen Untersuchungen geht es im Folgenden darum, Strategien aufzuzeigen, die Theophilus einsetzt, um Autolycus davon zu überzeugen, dass biblisch-christliche Rede vom Logos Gottes die Wahrheit über Gott zur Sprache bringt. Hierzu werden zwei kürzere Textabschnitte herausgegriffen, die für das Thema unmittelbare Bedeutung haben. Theophilus geht nicht planlos und auch nicht ohne gewisse Raffinesse ans Werk. Sowohl die thematische als auch die rhetorisch-stilistische Disposition werden in den beiden ersten Kapiteln der Trilogie genannt. Auch für die vorliegende Fragestellung ist es entscheidend, sich immer wieder die Eröffnungsaufforderung des Autolycos zu vergegenwärtigen. Zeig mir deinen Gott. Da die unmittelbare Antwort und die folgenden Erläuterungen lassen erkennen, wie Theophilus in seinen drei Büchern vorgehen wird. Er schreibt, zeig mir den Menschen in dir und ich will dir meinen Gott zeigen. Die darauf folgende Liste mit gegensätzlichen Kategorien der sinnlichen Wahrnehmung fungiert insgesamt als Bild für die Möglichkeit der Gottesschau. Aus der weiteren Argumentation geht hervor, dass Eigenschaften wie wohlgestaltet, harmonisch und ebenmäßig Merkmale sind, die analog für die Gottesschau gelten. Für die Theologie ist demnach die Euepeia, also die schöne, angenehme, wohlgestimmte Rede, die angemessene Sprachgestalt für eine zutreffende Rede von Gott. Dabei gilt natürlich, dass das literarische Niveau sowohl der Sache als auch der Gelegenheit angemessen sein muss. Theophilus bekundet hier durch seine klassische Bildung und seinen Konsens mit den literarisch-rhetorischen Erwartungen der zeitgenössischen Bildungswelt. Ausgewogenheit und Wohlklang in der Sprachgestaltung gelten zusammen mit der gekonnten Variation stilistischer Usancen als Indikatoren für den Wahrheitswert. Dem auf Konsens zwischen christlicher Rede von Gott und antiker Kultur geeichten hermeneutischen Exkurs hier im zweiten Kapitel folgt dann eine Texteinheit, die schon durch ihre Struktur aus den drei Büchern herausgehoben ist. In einem fast hymnischen Text bespricht Theophilus die Möglichkeiten und Grenzen theologischer Sprache. Der Begriff Logos wird darin theologisch begriffen und als das Prinzip Gottes erläutert. Ei logon eipo arche autou lego. Wichtig ist die Sprachgestalt der gesamten Darstellung. Der strukturierte Text liegt Ihnen vor, wie ebenso die Auslegung der Sündenfallgeschichte in Autolycus zweites Buch 22, die dann abschließend besprochen wird. Der Logos Gottes ist sein Prinzip, Autolycus 1,3. Unter allen Erläuterungen in dieser ellenlangen Trilogie fällt das dritte Kapitel im ersten Buch durch seine rhythmische Gestaltung aus dem Rahmen. Auf den ersten Blick handelt es sich um eine Art negative Theologie, die mit Alpha Privativum Bildungen Autolycus darüber aufklärt, was über Gott nicht gesagt werden kann. Im Mittelteil folgen dann 26 theologische Epitheta, die paarweise so aufeinander bezogen sind, dass der Eindruck einer Entsprechungstabelle entsteht, in der theologische Bezeichnungen aus biblischer Tradition auf scheinbar signifikante Begriffe der kaiserzeitlichen Philosophie bezogen sind, die in der linken Spalte aufeinander folgen. Der Einsatz mit Erais und Moi, du wirst nun zu mir sagen, und die Themenangabe, worauf Theophilus mit Akue o Anthrope oder mit Akue ho Femi antwortet, ist für die ersten beiden Bücher dieses Werks an Autolycos ganz typisch. Der Zweck besteht selbstverständlich darin, den gebildeten Leser, für den Autolycos als Projektionsschild konstruiert ist, in den Diskurs einzubeziehen. Die Aufforderung, beschreibe du, der du siehst, mir die Gestalt Gottes, knüpft inhaltlich die folgenden Ausführungen an die Leitfrage von 1.2.1 an. Hierbei ist Theophilus durch die Anrede als Blepon, als Sehender, die Kompetenz zuerkannt, entsprechend der theologischen Hermeneutik über Gott zutreffend und überzeugend Auskunft zu geben. Seine Antwort muss also den Ansprüchen der Euepeia genügen. Zunächst scheint Theophilus aus den vorausgehenden Kapiteln nur drei Einsichten in Erinnerung zu bringen. Weil die beiden folgenden Listen jeweils mit einem Ga an dieses Diktum angeschlossen sind, könnte der Eindruck entstehen, die Unaussprechbarkeit der Gestalt Gottes werde in der siebener Reihe mit den Alpha-Privativum-Bildungen entfaltet, sowie seine Unerklärbarkeit in der darauffolgenden Tabelle der 26 theologischen Epitheta. Tatsächlich ist nur mittels des Anekti Hegetos unbeschreiblich im letzten Glied der siebener Reihe die Unzulänglichkeit des Sprechens von Gott aufgegriffen. Die darauf folgende Tafel mit korrespondierenden theologischen Epitheta unterläuft den ersten Eindruck ebenfalls. Zwar sind aus der siebener Reihe vier Epitheta aufgenommen, nämlich Weisheit und Stärke sowie Herrlichkeit und Güte. Allerdings werden die Bezeichnungen Doxa und Agathosyne nicht erklärt, sondern sie dienen ihrerseits als Übersetzung für Begriffe, die in die pagane Tradition zu gehören scheinen, nämlich Pronoia und Basileia. Sodann begegnet an 10. und 11. Stelle die Bezeichnung Gottes als Richter, Krites, und zwar in beiden Spalten. Wegen der gleichförmigen Struktur dieser Entsprechungstafel ist nicht auszuschließen, dass diese Uneindeutigkeit und Rochierbarkeit für alle Epitheta gilt, auch für die vermeintlich eindeutigen Begriffe wie Logos, Nous, Pneuma und Sophia. Aus der Sicht des Theophilus ist also diese hochkarätige Terminologie unzureichend für die Rede von Gott. Wie eklatant der Irrtum ist zu meinen, diese Terminologie für sich garantiere schon Wahrheit, macht er mit Vers 3 deutlich. Die Pointe dieser vom abschließenden Epitheton der Vergleichstabelle inspirierten Charakterisierung ist weniger darin zu sehen, dass Gottes Zorn und seine Güte von der Haltung der Menschen gegenüber Gott abhängig gemacht wird, sondern dass eine metonyme Diktion, die kein spezifisch christliches Profil hat, als zulässige Rede von Gott behauptet wird. Von Vers 3 her gesehen bestätigen die scheinbar elaborierten Listen zum einen exakt das, was Theophilus aus dem zweiten Kapitel in Erinnerung gebracht hat, dass die Unzulänglichkeit, nämlich die Unzulänglichkeit menschlichen Redens von Gott. Zum anderen wird Autolycos daran erinnert, dass die hellenistische Frömmigkeit und Ethik nicht nur mit philosophischer Terminologie operiert, sondern durchaus von Gott in metonymen Sinn als Lehrmeister, Vater und Richter sprechen kann. Aus seiner eigenen Tradition müsste Autolycos somit klar sein, dass die theologische Wahrheit nicht an philosophische Terminologie gebunden ist und diese darum auch nicht garantiert. Theophilus verknüpft hierin seinen Aufweis der mangelnden Verlässlichkeit theologischer Begriffe mit einer bekannten und akzeptierten Sprachgestaltung und wendet beides gegen die Vorbehalte, die Autolykos im Namen der Tradition gegen die christliche Theologie eingewendet hat. Raffiniert, man kann auch sagen durchtrieben, hält Theophilus dem Autolykos seine eigene pagane Tradition als Spiegel vor, um sie zu paralysieren. In einer noch nicht veröffentlichten Studie über die Funktion der hellenistisch-römischen Bildung in den drei Büchern an Autolykos ist diese Strategie en Detail aufgewiesen worden. Allerdings ist hiermit nur die inhaltlich-argumentative Seite dieses Kapitels besprochen. Theophilus weiß, dass der Erfolg seiner Argumentation, die er seit dem ersten Kapitel entwickelt hat, nicht zuerst von ihrer Plausibilität abhängt. Um die Leser von der Sache zu überzeugen, muss die Darstellung sprachlich einen exzellenten Eindruck machen. Genau das erstrebt Theophilus mittels der beiden Listen im dritten Kapitel. Durch das Frage-Antwort-Spiel werden sie mit dem gesamten Argumentationsgang vernetzt. In der siebener Liste ist nicht nur die Wortwahl auffällig. Das erste Adjektiv ist eine christliche Wortbildung. Vor Theophilus findet sich das Lexem Achoretos nur im Hirt des Hermas, dann bei Justin und anschließend bei Irenäus von Lyon. Die folgenden sechs Adjektive kommen nur in diesem Vers der Trilogie vor. Sieht man von dem Ga Estin in der ersten Linie ab, dann nehmen die Silben gegen Ende der Liste zu. Offensichtlich sind die sieben Alpha-Privativum-Bildungen nicht nur gesucht, sondern auch mit Absicht in diese Reihung gestellt. So spielt das vor Paulus nicht belegte Adjektiv anektihegetos auf den Schlusssegen in 2 Korinther 9,15, den letzten Vers dort an. Der Aufbau ist insgesamt darauf angelegt, durch wachsende Silbenzahl, dem Wechsel zu langen Vokalen im Wortausgang der drei letzten Epitheta sowie durch den gravitätischen Rhythmus Erhabenheit hervorzurufen. Damit folgt Theophilus den Usancen der antiken Kunstprosa. Diese Absicht wird in der zweiten Liste offenkundig. Besonders auffällig ist der regelmäßige Schluss der Perioden. Jeder Satz schließt mit einem Kretikus. Diese Klausel mit der Abfolge einer langen, einer kurzen und einer langen Silbe, autou, lego, gilt als besonders schöner, gefälliger Abschluss des Satzgefüges. In den drei Perioden, in denen mit auton, lego, die mit diesem auton, lego schließen, ist der Kretikus ebenfalls gewahrt, weil die außenstehende kurze Silbe von auton durch die Doppelkonsonanz positionslang wird. Hinzu kommt, dass Theophilus gerade auch durch diese feine rhythmische Variatio seine rhetorische Meisterschaft unter Beweis stellt. Der Wechsel im Kasus, auton statt autou, ist nicht artifiziell, sondern der Aussage geschuldet. Der Intention, auch der sprachlichen Gestaltung, der Intention nach, auch durch die sprachliche Gestaltung zu beeindrucken, um in der Sache zu überzeugen, das ist auch darin zu erkennen, dass Theophilus die Liste mit einem einsilbigen Epitheton beginnt, phos, und schließt, pyr. Hierdurch wird die Zusammengehörigkeit der 13 Perioden unterstrichen. Von daher erklärt sich, dass er am Schluss wieder auf den Genitiv autou lego zurückkehrt. Die Bedeutung des Rhythmus in der Prosa, der rhythmischen Variatio sowie des Klauselsystems ist aus einer Reihe von frühchristlichen Schriften durchaus bekannt, etwa durch den Schluss in 1 Clemens, den Schlussgruß in 1 Clemens 65,2, sowie den berühmten Teilvers 5,5c in der Schrift an Diognet, über den immerhin Eduard Norden geurteilt hat, erzähle zu dem glänzendsten, was von Christen in griechischer Sprache geschrieben worden ist. Wie diese Texte, so sind auch die beiden Listen in Autolykos 1,3 auf ihre Wirkung bei Gebildeten hin komponiert. Im Fokus der Tabelle steht offenkundig die Anschlussfähigkeit der christlichen Rede von Gott. Sie wird aber nicht auf den Weg des stringenten Nachweises versucht, sondern mit den Mitteln, die in dem geistig-sozialen Milieu, in dem sich Theophilus bewegt, Indikatoren für die Wahrheit und somit geeignet sind, auch von der Zuverlässigkeit der christlichen Rede von Gott zu überzeugen. Die verwendeten Bilder sind vertraut und laden ein, sich der Argumentation zuzuwenden und ihr zu folgen. Selbstverständlich werden durch die Terminologie und die sprachliche Gestaltung gängige philosophische Diskurse aufgerufen, deren Signifikanz für das Thema bekannt und deren Bedeutung anerkannt ist. Die Sprachgestalt fügt sich also zur Argumentationslinie, die Theophilus von Beginn an entwickelt hat. Ihr Ziel ist allerdings mitnichten die Demonstration literarischer Virtuosität. Denn das wäre nicht Suche nach der Wahrheit, sondern Ruhmsucht, wogegen er sich im ersten Kapitel seiner Trilogie nachdrücklich wendet. Theophilus will durch sprachliche Eleganz und Finesse Autolycus davon überzeugen, dass die christliche Rede von Gott die theologische Wahrheit zutreffend zur Sprache bringt. In der zeitgenössischen Diskussion hat hierbei die logos-theoretische Reflexion einen eminenten Rang. Die christliche Theologie muss also auch darauf im Kontext der Monotheismusdebatte eine plausible und überzeugende Antwort geben. Die Kapitel 1 bis 3 des ersten Buches an Autolycos, speziell die beiden Listen, bereiten exakt diese Antwort vor, die dann Theophilus aus der normativen, weil ältesten Quelle entwickeln wird, der Urgeschichte. Diese Anbindung gilt selbstverständlich auch für die theologische Rede vom Logos Gottes, worauf er in Autolycos im zweiten Buch, Kapitel 22, zu sprechen kommt. Dieser Text liegt Ihnen auch vor. Weil bereits aus den Anfangskapiteln des gesamten Werks erkennbar ist, dass Theophilus seine Antwort auf die Frage des Autolycos nach der Gestalt Gottes planvoll und mit literarischem Geschick, bisweilen auch raffiniert entwickelt, ist anzunehmen, dass er auch auf die Verknüpfung achtet zwischen seinen grundsätzlichen Reflexionen über die Möglichkeit einer zutreffenden Rede von Gott und deren Anwendung auf Einzelthemen. Bezüglich der theologischen Rede vom Logos Gottes beruht die Verbindung zwischen 1. Buch 3 und 2. Buch 22 auch auf Stichwortassoziationen. Diese sind das Adjektiv Achoretos, ferner die beiden Epitheta Sophia und Dynamis, die in 2.22.2 mit dem Logos gleichgesetzt werden, sowie die auffällige Benennung des Logos als Archä, denn sie erinnert selbstverständlich an Johannes 1.1a. Genau diesen Teilvers zitiert Theophilus in Autolycos 22.5. Es wird niemand überraschen, dass auch in 22 das vorhin in 1.3 beobachtete Schema vorliegt, nämlich ein vorweggenommener Einwand, der mit Erais und Moi eingeführt wird und die Antwort des Theophilus, für die er mit Akue Aufmerksamkeit verlangt. Und jetzt zum Logos im Paradies. Theophilus zitiert in Autolycos 2.21.1-5 die biblische Sündenfallgeschichte, Genesis 3.1-19, in der Version der älteren griechischen Bibelübersetzung. Im Anschluss an dieses lange Zitat nennt und qualifiziert er dessen Quelle, Hagia Graphae, und er definiert, worüber das Schriftzitat Auskunft gibt, die Geschichte des Menschen und das Paradies. Im Folgenden gilt sein Interesse dem Bericht in Genesis 3.8a, dass Gott im Paradies umhergewandelt ist. Die beiden denkbaren Einwände gegen diese Vorstellung nimmt Theophilus selbst vorweg. Zum einen scheint die Vorstellung in Genesis 3.8 mit der philosophischen Ansicht von der Unendlichkeit Gottes zu kollidieren und zum anderen wird das anthropomorphe Gottesbild als inadäquat signiert. Der erste Einwand greift auf Autolycos 3.7 zurück, zweites Buch 3.7, wo Theophilus mit Bezug auf Zeus anmerkt, dass unter den Attributen, die Gott zu eigen sind, die Vorstellung, er könne im Raum eingeschlossen gedacht werden, die abwegigste ist. Der in Autolycus 2,22,1 vorweggenommene Einwand rekurriert somit auf den Konsens zwischen der paganen und der christlichen Gottesvorstellung darüber, dass die Unendlichkeit Gottes ein zutreffendes theologisches Attribut ist. Damit scheint aber die Aussage in Genesis 3,8 unvereinbar. Dennoch hält Theophilus an ihr fest. In 2,18,1 hat er nämlich das über drei Kapitel reichende Genesis-Zitat, das mit der Erschaffung des Menschen einsetzt und mit der Sündenfallgeschichte schließt, Genesis 1,26 bis 3,19, damit eingeführt, nämlich mit der Bemerkung, dass, Zitat, die Erschaffung des Menschen ihre Schilderung seitens der Menschen zwar übersteigt, die Heilige Schrift aber eine kurze Erzählung derselben darbietet. Dasselbe Attribut, das in Autolycus 1,3,1b hinsichtlich der Gestalt Gottes verwendet worden ist, wird hier für die Erschaffung des Menschen verwendet. Sie ist anekphrastos, unerklärbar. Der fundamentale Vorbehalt in 1,3,1b gegenüber dem Wahrheitswert theologischer Rede gilt auch für die christliche Rede vom Logos Gottes in 2,22, denn auf sie strebt die Zitatenkette aus Genesis 1,26 bis 3,19 hin. Dass genauso die Möglichkeiten für eine zutreffende Rede von Gott, die Theophilus im ersten Buch Kapitel 3 ebenfalls demonstriert hat, hinsichtlich der christlichen Logos-Theologie Geltung behalten, das zeigt Theophilus in dem raffiniert konstruierten Satzgefüge im zweiten Buch Kapitel 22, 6b, also im Schlussvers. Somit ist Autolycus 2,22,2 zuerst ein Exempel, wie Theophilus nicht die Anschlussfähigkeit der christlichen Gottesrede zur paganen Tradition demonstriert, sondern genau umgekehrt. Theophilus zeigt, dass monotheistische Vorstellungen der kaiserzeitlichen Philosophie an die biblisch-christliche Rede von Gott Anschluss finden können. Genau das leistet das mittels Gar angeschlossene Jesaja-Zitat. Durch diesen Texteinschub wird die Lehre von der Unendlichkeit Gottes weder erläutert noch fortgeführt, sondern mit einer überraschenden Begründung ausgestattet. Weil sich für dieses Gottesattribut ein Haftpunkt in der Schrift benennen lässt, ist auch der diesbezügliche Konsens alles andere als erstaunlich, er ist nämlich selbstverständlich. Der eigentliche Zielpunkt des Konsenses ist jedoch die Aussage über den Logos. Dafür birgt die adversative Konstruktion Mende und die Korrespondenz von Hotios mit Hologos sowie von Pater ton Holon mit Tu Patros kai Kyriou ton Holon. Theophilus gelingt auf diese Weise eine theologische Deutung von Genesis 3,8, in der erstens die Rede von der Unendlichkeit Gottes ihr Recht behält und zweitens der Logos, für den Theophilus alternative Bezeichnungen kennt, als die Weise der Gegenwart Gottes eingeführt wird, von der eben Genesis 3,8 berichtet. Wiederum ist der Bezug auf die Schrift entscheidend. Der Vorstellung vom Umherwandeln Gottes im Paradies soll durch die Erklärung, der Logos sei anstelle Gottes im Paradies erschienen, alle Anstößigkeit und Widersprüchlichkeit genommen werden. Wie schon für die Unendlichkeit Gottes wird auch in Bezug auf die Deutung, dass der Logos anstelle Gottes im Paradies erschien, ein Schriftbeleg nachgetragen, der das Begleitmotiv fokussiert, nämlich dass Adam die Stimme gehört hat. Das Kalkül dieser Argumentation ist evident. Wenn die Lehre von der Unendlichkeit Gottes aus der Schrift zu begründen oder doch durch sie zu bestätigen ist, dann gilt es auch für die christliche Rede vom Logos Gottes. Im Logos wird Gott gegenwärtig. Zugleich ist aber die Unterschiedenheit zwischen Gott, dem Schöpfer und Vater, sowie dem Logos Gottes aufrechtzuerhalten. In einer zur Veröffentlichung anstehenden weiteren Studie über die Funktion der Paradieseserzählung bei Theophilus von Antiochia ist auch diese Strategie genau aufgewiesen worden. Zugunsten der Frage nach einer zutreffenden Rede von Gott sehe ich nun davon ab, den logos-theologischen Aussagen in 2,22, 3 bis 5 im Einzelnen nachzugehen. Vielleicht lässt sich das zu theologischer Fantasie verlockende Potenzial der Bezeichnungen für den Logos, etwa als Prototokos Passes Tisios, Erstgeborener aller Schöpfung, oder die Auslegung von Johannes 1, 1a, dass zuerst allein Gott war und in ihm der Logos, auf dieselbe Weise mildern, in der Theophilus dies im abschließenden Vers versucht. Der Schlussvers 22,6 rekurriert auf den Einsatz der Antwort des Theophilus in 2,22, 2a, wo er mit der formelhaften Wendung Theos en topo uch Heuriskethai seinen Konsens mit dem Theologuminon von der Unendlichkeit bekundet. In 22,6b kehrt dieser Satz ohne die Negation wieder. Diese Änderung korrigiert allerdings nicht das Theologuminon, sondern macht dem Leser mittels der modifizierten Wiederaufnahme der Formel klar, dass christliche Theologie über Gott mehr und zutreffend sagen kann, als der theologische Konsens es zulässt, wenn sie über den Logos Gottes spricht. Die theologische Wahrheit, die in dem Widerspruch zwischen Vers 2 und 6 zum Vorschein kommt und die zu dem Resümee im Vers 6 berechtigt, besteht darin, dass im Logos, der von Gott gezeugt ist und mit ihm in allem beisammen bleibt oder blieb, Gott präsent ist, wobei der Logos durch sein Gezeugtsein sowie seine Entsendung durch Gott, von Gott, der dem Vater des Weltalls unterschieden werden kann. Folglich ist in Genesis 3,8 nichts anderes ausgesagt, als die christliche Theologie vom Logos Gottes sagt. Im Logos erscheint Gott im Paradies. Folglich ist die christliche Theologie in der Urgeschichte bereits enthalten. Dem Inhalt nach ist der Schlussvers also das Resümee aus 2,22,2 bis 22,6a. Allerdings leistet der Vers mehr als nur das. Er fokussiert nämlich die Möglichkeit einer zutreffenden Rede von Gott und damit auch die Möglichkeiten und Grenzen, die theologische Wahrheit bezüglich des Logos Gottes zutreffend zur Sprache zu bringen. Schon der erste Teilvers birgt eine Schwierigkeit. Die beiden Partizipien hon und pephikos sind als Nominativus absolutus zu begreifen. Das fehlende Prädikat ist in pempai ersendet zu sehen. Grammatisch kann theos aber auch logos Subjekt von pempai sein. Ebenso unbestimmt ist, wer mit auton gemeint ist. Sendet Gott den Logos oder sendet der Logos Gott an irgendeinen Ort? Selbstverständlich wird jeder, der in christlicher Tradition sozialisiert ist, sich dafür entscheiden, dass nur Gott als Sender in Frage kommt. Hinzu kommt, dass das Subjekt des vorausgehenden Prädikats Buletai ebenfalls nicht eindeutig ist. Stünde hopater hoholon vor Buletai und dem Adverb Hopotan, wie es die Regel fordert, wären die syntaktischen Bezüge klar. Durch die Stellung zwischen den beiden Prädikaten wird die Aussage interpretationsbedürftig. Folgt man den Angaben bei Schwitzer zur griechischen Syntax und Stilistik, dann ist diese anakolutische Satzkonstruktion des ersten Teilvers deswegen gewählt, weil sie der Aussage einen gravitätischen Charakter verleiht. Theophilus schwebt wohl folgende passivische Konstruktion vor. Da also der Logos Gott ist und aus Gott entstanden ist, wurde er also als einer, der Gott ist, entsandt. Das ist gemeint, wird aber so nicht formuliert, sondern muss erschlossen werden. Durch die Transformation in eine aktivische Konstruktion ist ermöglicht, dass Theos und Pater Hoholon grammatisches Subjekt werden und im Nominativ stehen. Mittels der Konstruktion mit dem Nominativ Absolutus war zu vermeiden, dass Logos zum grammatischen Objekt wird. Stattdessen konnte der Begriff nun die prominente Anfangsposition im Satzgefüge einnehmen und somit die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Entsprechend ist dann im zweiten Teilvers der Vater des Weltalls das Subjekt und der Logos das Objekt. Der dritte Teilvers ist nicht minder absichtsvoll konstruiert. Die Argumentation lautet, dass derjenige, der gehört und gesehen wird, anwesend sein muss, also sich an einem Ort im Raum befindet, weil er gesandt ist. Worauf bezieht sich das Relativpronomen? Ist der Logos oder Gott der Anwesende, der gehört und gesehen wird? Befindet sich Gott oder der Logos im Raum? Im Rückblick auf 1,3 ist ausgeschlossen, dass die Syntax in 2,22,6b ein Versehen ist. Der doppelte Nominativus Absolutus, ferner die Platzierung des Subjekts zwischen die beiden Prädikate im zweiten Teilvers und die Unbestimmtheit, ob der Logos oder Gott sich im Raum befindet, zeugen von literarischem Gespür und Könnerschaft. Die komplexe Syntax des Schlussverses provoziert Aufmerksamkeit und ist darum eine Erinnerungsmarke, die alles bisher Gesagte Revue passieren und die Aussage selbst in Erinnerung behalten lässt. Im Grunde wird in diesem Schlussvers gezeigt, dass sich die Unaussprechbarkeit und Unerklärbarkeit, die Theophilus dem gesamten Abschnitt und jeder Rede von Gott vorausgestellt hat, literarisch abbilden lässt, sodass diese notwendig exzellente Sprachgestaltung eine Ahnung vermittelt von dem, was unaussprechlich und unerklärbar bleibt. Theophilus operiert, ohne das auszuführen, mit der griechischen Vorstellung, dass im wahrlich Schönen zugleich immer das Gute und das Wahre zum Vorschein kommt. Somit ist für Theophilus die Ästhetik ein Weg für die zutreffende Rede von Gott. Im geistig-sozialen Milieu, in dem sich Theophilus und Autolycus bewegen und in der dieser Diskurs über die zutreffende Rede von Gott geführt wird, ist die Euepeia die angemessene Form, um die theologische Wahrheit zur Sprache zu bringen. Das bedeutet nun für den Diskurs der Theologie, dass seine sprachliche Gestalt Teil des kulturellen Raumes und der geschichtlichen Verhältnisse sein muss, um die theologische Wahrheit des Evangeliums überzeugend zu präsentieren. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.
Sie hörten einen Podcast des Arbeitsbereiches Neutestamentliche Literatur und Exegese der Universität Freiburg.